Gott und wir wollen heute über die Güte Gottes sprechen. Gott will dir mehr Gutes tun denn je zuvor. Also was er in 10 Jahren bei unserem Gitano getan hat, das kann er bei dir auch tun und noch multiplizieren, noch viel mehr. Dein Leben soll schön, gut und perfekt werden. Weißt du, wir sind noch nicht fertig. Was 10-jähriges Kind, was kann ein 10-jähriges Kind? Erst wenn du 100 Jahre alt bist, dann kann man sich unterhalten und sagen, jetzt habe ich was geleistet, was geschafft. Gott will dir viel mehr Gutes tun, als was wir uns erträumen und ausdenken können. In meiner Bibel heißt es, er will uns segnen, überbitten und verstehen. Also überbitten und verstehen, so viel können wir gar nicht fassen. Also er will uns also mehr geben, also ein gerüttelt und geschüttelt Maß, also so wie ein Sack, da muss noch mehr rein, da passt noch mehr rein. In deinem Leben passt noch mehr Gutes hinein, als was du jetzt im Augenblick hast. Vielleicht sagst du, mir geht es gut, ich habe ja alles, was ich brauche. Wenn ich manchmal Leute frage, was wünschst du dir, was kann ich dir schenken? Ja, ich habe alles. Und wenn ich so auf mein Leben nachdenke, wenn jemand fragt, was können wir ihnen schenken, habe ich gesagt, ich weiß nicht. Also Auto habe ich, Frau habe ich, 4 Kinder habe ich, 10 Enkelkinder habe ich. Ich habe ja alles, was ich brauche. Wohnung habe ich auch und zu essen habe ich auch was und so weiter. Strom kann ich auch noch bezahlen. So, also es geht eigentlich gut, man ist zufrieden. Aber Gott sagt, ich will überbitten und verstehen, deswegen den geistlichen Menschen, den inneren Menschen, den möchte ganz besonders berühren und darüber möchten wir heute sprechen. Zuerst einmal, ich lade dich herzlich ein für morgen. Erlebe göttliche Zeichen. Lass dich überraschen, denn Zeichen sollen dein Leben begleiten, göttliche Zeichen. Jesus sagt, die da glauben, werden Zeichen und Wunder folgen. Also auf uns wartet ein Wunderleben. Das alles geht so in diese Linie hier. Dann am Sonntag früh, am 1. Mai, ist ja Arbeitertag eigentlich, also Gewerkschaftstag, Demonstrationen, der Kreuz, Sternmärsche und was weiß ich, was so alles gibt am 1. Mai. Aber mein Thema, das Gott mir gegeben hat, es gibt viele Sklaven ohne Ketten. Viele Menschen, die denken, sie sind frei und sind doch nicht frei. Genauso, ich habe alles, ich brauche nichts und so weiter und sind doch arm und wissen nicht, dass ihnen so viel fehlt. Also Gott will dir viel, viel Gutes tun. Dann, ich möchte noch hinweisen, macht eure Bibelschule, Bibelarbeiten, denn am 15. Mai, das ist so schnell, in 15 Tagen, kommt der Hebräerbrief. Ich freue mich, der Hebräerbrief ist ein ganz toller Brief, da ist unheimlich viel drin. So, das ist die Nahtstelle zwischen Altem und Neuen Testament, sind sehr viele Wahrheiten drin. Dann am 30. und 31. Mai haben wir ein Glaubensseminar mit Josef Hedgecock, die Stimme Gottes hören. Der hat so ein tolles Buch gebracht mit so einem netten Cover. Da ist ein Schaf, das Schaf telefoniert mit dem Himmel. Kind Gottes kann mit dem Himmel telefonieren. Und du darfst als Kind Gottes mit dem Himmel telefonieren. So, das sind einige Termine. Nimm sie mit, schau sie an. Und alles kannst du im Internet nachhören. Das ist das Schöne auch jetzt, falls der eine und der andere nicht da war, als Merlin hier war. Du kannst das alles im Internet nachhören. Und es ist ja ganz toll also gelehrt über das Haus, die Wohnung und Seele und Geist und dein Körper. So dieses Verhältnis. Wenn du das einmal richtig verstanden hast, dann weißt du, worauf es ankommt. Was fütterst du? Mit was erfüllst du dein Haus? Was ist das Wichtigste bei dir zu Hause? So, wir können also negativ denken und wir werden dann auch Negatives ernten. Wenn wir positiv denken, wir werden auch das Positive ernten. Gott will dir viel, viel, viel Gutes tun. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang, Psalm 23. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist also ein wunderbarer Psalm. Er will das Beste dir geben. Und denen, die Gott lieben, die werden das Beste von Gott erfahren. Und wird alles zum Besten dienen. Also selbst das Schlechte, das in deinem Leben heute passiert, wird Gott so umkrempeln und zum Besten machen. Der verlorene Sohn, der kommt nach Hause und der kommt zum Vater und er besinnt sich auf den Vater und sagt, mein Vater hat Brot die Fülle, bei meinem Gott ist so viel und ich bin da bei den Schweinen, ich laufe da auf der Gosse oder liege auf der Gosse und ich hungere und bettle und so weiter. Kinder Gottes hören auf, Bettler zu sein. Die bitten, aber sie betteln nicht. Und Gebet ist nicht betteln, oh Gott, gib mir Brot, gib mir Wasser, gib mir das. Nein, wir betteln nicht. Wir sagen, danke Vater, du wirst versorgen, mir wird nichts mangeln, denn du bist mein Hirte. Du führst mich zum frischen Wasser und auf eine grüne, saftige Wiese, wo ich also schön Löwenzahn und alles andere finde. Mein Vater hat Brot die Fülle. Gott, wenn Gott dein Vater ist, er sorgt für dich. Oder ist es ein Rabenvater? Also ein richtiger, vernünftiger, guter Vater, der sorgt. Und in der Bibel heißt es, wenn schon ein irdischer Vater so gut ist und wenn du ihn um Brot bittest, dass er dir keinen Stein anbietet und wenn du um Fisch bittest, dass er dir keine Schlange bietet. Wie viel mehr wird Gott den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? So, Gott hat dich gewollt. Du bist also von Gott bestimmt zu sein, sein Kind zu sein. Und in dem Augenblick, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben, bist du Kind Gottes. Ganz einfach. Manche Leute denken, ich muss ja irgendwas Besonderes tun, da muss so Kraft reinkommen, da muss das reinkommen. Nein, wir haben jetzt die Hochzeit gehabt, diese königliche Hochzeit und so weiter. Du musst nur einmal Ja sagen und dann bist du verheiratet. Und dann bist du eine Prinzessin. So, muss nur Ja sagen. Die meisten Leute, die scheuen sich auf dieses Ja. Und du siehst, was dann alles passiert. Das hat dann Konsequenzen. Wenn du Ja gesagt hast, hast du ein neues Leben begonnen. Und alle, die zu Gott Ja gesagt haben, leben ein neues, gesegnetes, erfülltes Leben, reich gesegnetes Leben. In der Bibel heißt es, Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft Ägyptens, also ich lasse Ägypten weg, weil ich fahre nicht in Ägypten, habe auch kein Interesse nach Ägypten zu fahren, der dich aus der Knechtschaft, ich nehme das Wort nur Knechtschaft, aus dem Diensthause geführt hat. Und das kann hier bei uns sein, muss nicht nach Ägypten gehen. Du kannst in Berlin auch ein Knecht sein und ein Sklave sein und gebunden sein, du kannst überall gebunden sein. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat. Gott bringt uns in die Freiheit. Er bringt uns in ein anderes Leben, er ruft uns in ein neues Dasein. Und ich sage euch, passt gut jetzt auf, was ich sage, ich werde euch einige Geheimnisse verraten. Wenn Gott dich rausruft, er sagt, ich bringe dich in das Land, wo Milch und Honig fließt. Du wirst dann aufwachen und ernüchtert sein, wenn du anfängst, für Gott zu marschieren und rauszugehen. Und du gehst raus und dann stehst du vom Roten Meer, da ist gar nichts mehr. Da sind Berge links und rechts und da ist der Ägypter hinter dir und vor dir ist das Meer. Da läuft gar nichts. Und dann kommst du durch das Rote Meer durch. Denk an die Israeliten. Das ist nämlich in diesem Fall das gesagt worden. Und ich bin der Herr, der dich aus der Knechtschaft rausgeführt hat. Du, das ist kein Spaziergang. Wenn Gott dich führt, mit starker und mächtiger Hand führt er dich, dann stehst du vor dem Nichts. Dann gehst du durchs Meer, durch die Tiefen und im Wasser stehen wie Mauern neben dir, links und rechts, und da gehst du durch, und da kommst du raus. Wo ist das gelobte Land? Du denkst, du bist im gelobten Land, auf der anderen Seite vom Roten Meer, weißt du, was dort ist? Wüste. Wenn du anfängst, mit Gott zu gehen, kommst du zuerst mal in die Wüste, Bruder, Schwester. Dann wachst du auf. Oh, so habe ich vom lieben Gott nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Wenn Gott dich führt, und Gott führt dich seinen, in der Bibel heißt, ich führe dich zum frischen Wasser, ich führe dich auf eine grüne Aue, ich bringe dich zum Erfolg, ich bringe dich zum Leben, ich bringe dich zum Wohlstand, aber in die Wüste. Und du musst lernen, jetzt in der Wüste zu leben. Auch in der Berliner Wüste oder Deutschlandwüste oder Europawüste, egal wo du dich da bewegst. So, du musst jetzt lernen, in der Wüste zu leben. Jeden Tag rausgehen und vor dem Lager dein Manna einsammeln. Und dann musst du zum Felsen gehen und Wasser zu schöpfen. Und dann musst du so ab und zu mal so ein paar Wachteln fangen aus der Luft. Als wenn du Fliegen jagen würdest. So, das musst du lernen, im Glauben zu leben. Dass, wenn Gott anfängt, dich zu führen, dich zu einem guten Leben zu bringen, musst du lernen, im Glauben zu leben. Und wie lebt man im Glauben? Du musst jeden Morgen aufstehen und sagen, was werden wir heute essen? Oh Gott, lass Manna regnen. Lass Manna draußen liegen, dass ich was finde. Und die Israeliten, als sie das erste Mal rausgingen, die waren verrückt. Weißt du, was sie getan haben? Die haben so viel gesammelt. Die haben gesagt, dass wenn es einmal Manna gibt, das muss man jetzt zuschlagen. Und die haben richtig zugeschlagen, aber dann haben sie Würmer gehabt. Also und es gibt Christen, die lagern ein und die schaffen Vorrat. Und was passiert? Die kriegen, was weiß ich, Motten und Lebensmittelmotten. Die kriegen dann Würmer und so weiter. Gott sagt, ich will dich täglich versorgen. Gott versorgt die Seinen täglich. Die mussten täglich rausgehen, täglich sammeln und täglich arbeiten. Durch Jesus hast du das neue Leben begonnen. Und jetzt lernst du auch täglich. Unser täglich Brot gib uns heute, nicht dieses Jahr oder die nächsten 10 Jahre. Nein, gib uns heute. Du musst tagtäglich, jeden Tag erbeten und erbitten und dich schenken lassen und so weiter. Du hast dich für Jesus entschieden und in dem Augenblick ist Gott für dich. Du hast Ja gesagt und er sagt auch Ja. Er will mit dir gehen in guten und schlechten Tagen. Er will jetzt dein Leben ordnen. Er will vieles in deinem Leben in Ordnung bringen, dass du die Wunder verkraftest. Denn du musst ja Gott verkraften. Gott ist ein mächtiger Gott. Du musst verkraftet werden. Und deshalb, er fängt ganz klein an. Er fängt ganz tief unten an, mit gar nichts. Und ist Gott für uns. Wer und was kann dann gegen uns sein? Und jetzt lernst du mit Gott zu gehen. Er verteidigt dich, er spricht für dich, er gibt die Orientierung, er hilft dich. Als Gläubige leben wir aus der Beziehung zu Gott und wehe, du gehst von Gott weg. Dann bist du gleich von Feinden umlagert. Aber wenn du bei Gott bleibst, bist du von Gott umlagert. Die Wolkensäule, das war die erste Klimaanlage der Welt. Ja. Und in der Wüste ist tagsüber furchtbar heiß und nachts furchtbar kalt. Und genau das ist passiert. Nachts wurde gewärmt als Feuersäule und tags als Wassersäule, die Luftfeuchtigkeit. Und deshalb war auch kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Aber sie mussten lernen, mit Gott zu gehen, in Beziehung zu Gott zu stehen, nach Gottes Gesetzen und Vorschriften zu leben und das tun, was er sagt. So, als Gläubige haben wir eine Beziehung zu Gott und das ist, wie das gute Leben anfängt. Gott will dir mehr Gutes tun als je zuvor. Er will dich gut versorgen. Bei Gott wirst du nicht verhungern. Wenn du mit Gott lebst, wirst du nicht verhungern. Und deshalb, der wahre Glaube ist also mehr als nur ein bisschen Religion und ein bisschen Andacht und ein bisschen stille Zeit und so weiter. Nein, der wahre Glaube ist, ich habe einen Vater. Ich habe einen Gott, ich habe einen Herrn, der für mich sorgt. Ich bin kein Waisenkind und ich bin kein Stiefkind und so weiter. Für mich ist bestens gesorgt. Guck mal, für die Israeliten war 40 Jahre lang ein Menschenalter oder eine Generation, da wurde 40 Jahre so gut für sie gesorgt, auch wenn sie nicht gehorsam waren. Die waren nicht immer gehorsam, aber Gott war gehorsam und Gott war treu und hat für sie gesorgt. So, in dem Moment, wo du wiedergeboren wirst, bekommst du die erste Liebe und bekommst alles, was du brauchst. Natürlich nicht jeden Tag, dass du Kuchen und Schnitzel kriegst. Es kann sein, dass du Knäckebrot zuerst mal kriegst und nur mit dem Knäckebrot leben musst. In 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, Gott ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Weißt du, du bist nicht mehr ein Sklave der Ägypter, des Pharaos. Das gute Leben beginnt mit der Befreiung. Mit Befreiung von Materialismus, von Abhängigkeit von Menschen. Weißt du, von abhängig von den Wasserkanälen, dass man dir immer zuteilt, das ist jetzt für dich und jetzt musst du wieder, wir leben auf Ration und es wird rationalisiert alles. Nein, du fängst an, wieder ganz neu von der Gnade Gottes zu leben. Einfach, du stehst da und du empfängst. Neue Leben in Christus ist einfach von der Gnade Gottes zu leben. Alles, was du hast, ist aus Gnaden. Hast nicht erarbeitet, hast nicht erspart, hast nicht irgendwie so auf der hohen Kante mal was gehabt, dass du immer wieder nehmen kannst. Nein, das muss dir jeden Tag neu geschenkt werden. Das ist das Leben mit Gott. Neu geschenkt. Und wo der Geist des Herrn ist, dann fängst du ein total anderes Leben zu leben. Dort ist eine gute Atmosphäre. Obwohl es Wüste ist, ist eine gute Atmosphäre. Das ist die göttliche Klimaanlage, die Wolkensäule und die Feuersäule und so weiter. Dort ist Liebe, ganz anderer Zusammenhalt. Weißt du, da hat jeder genug. Da fällt für jeden genug Manna. Und da ist genug Wasser. Da muss man sich nicht darüber streiten, dass man zu wenig bekommt oder dass man übervorteilt oder benachteiligt wird. Bei Gott wirst du nicht benachteiligt. Wenn du richtig Christ bist und richtig Christus auslebst und in richtiger Gemeinde, biblische Gemeinde bist und die Gemeinde richtig verstehst und begreifst, du wirst kein Neid und kein Eifersucht haben. Der liebe Gott hat für alle genug Suppe im Topf. Genug Manna, genug Wasser, genug Wachteln, so du musst es nur einfangen. Weißt du, wenn du richtig mit Gott lebst, verstehst du die Dinge ganz anders, denkst ganz anders, da fängt schon das gute Leben an, dass du schon anders denkst. Och, weiß Gott, ist so groß, ich fange mit diesem bürgerlichen Kleinkram, werde ich mich nicht rumschlagen. Und ich habe aufgehört in meinem Leben mit dem bürgerlichen Kleinkram rumzuschlagen, das ist ganze Spießbürgerliche, was da Land auf Land ab passiert. Mein Gott ist viel größer. Mein Gott ist viel größer. Mein Gott ist viel größer als Bundesrepublik, als Europa, als die ganze Welt. Und Gott sagt, ich mit seiner hohlen Hand schöpfte das Meer. Weißt du, da muss nur ein bisschen blasen und dann gucken, was das für Tornados wir in Amerika haben. Sowas hat es noch gar nicht gegeben, sagen die Leute. Weißt du, wenn Gott arbeitet, wenn Gott anfängt, aktiv zu werden, da passiert was. Also da, wo der Geist des Herrn ist, wo Gott sich aufhält, da, wo Gott Raum gegeben wird, da, wo Gott willkommen geheißen wird, da passiert was. Da ist Segen da, wo er willkommen ist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist keine Knechtschaft. Da wird niemand versklavt. Weißt du, und das ist das Schöne dabei. Gott will dir so viel Gutes tun. Wenn du mit Gott lebst, und ich habe angefangen, mit Gott zu leben, zuerst mal, ich war zuerst so glücklich, als ich in die Gemeinde kam, zum ersten Mal die erste Liebe erlebte. Oh, habe ich gesagt, das ist fantastisch. Als ich vom Atheismus zum Christentum mich bekehrte, ich war so begeistert. Aber dann kam ich so in eine Gemeinde, da hat man mir gleich Antrag gegeben auf Mitgliedschaft. Du musst gleich Mitglied werden. Und dann haben wir, bei uns hat man Mitgliedsbeiträge noch gezahlt. Nicht den Zehnten, sondern Mitgliedsbeitrag. Da musste jeder Mitgliedsbeitrag zahlen. Und so kam ich rein. Und bei uns darf man das nicht. Und bei uns darf man das nicht. Und bei uns darf man das nicht. Oh, wo bin ich hingeraten? Ich habe gedacht, ich bin zu Jesus gekommen. Aber dann hat man mich so korrigiert. Ich habe damals noch Koteletts gehabt, die waren zu breit. Man muss so machen. Oder dann die Krawatte war zu breit. Lauter Vorschriften. Und ich wollte hübsch aussehen. Ich wollte den Mädels gefallen. Und ich wollte mal heiraten. Verstehst du, ich war ein junger Mann. Und ich lebte in der Welt und ich kam aus der Welt und ich wusste nicht, wie Christen sind. Das alles so, weißt du. Bei uns hat man einen schwarzen Anzug am Sonntag gehabt und zwei Reiher und dann eine dunkle Krawatte und es war verpönt, rote, farbige Krawatten. Das ist also weltlich alles. Und ich habe gedacht, ich bin ein Kind Gottes geworden. Und wenn ich die Welt anschaute, wie Gott sie geschaffen hat und dann, weißt du, dann ist man in Knechtschaft geraten. Weißt du, du kannst frei werden, kannst erwählt worden sein, kannst wirklich von Gott berufen sein und kannst gesegnet sein, kannst dich bekehren und du wirst Knecht der Religion. Und ich bin Knecht der Religion geworden. Und das darf man nicht und so weiter. Dann abhängig immer gefragt, darf man das, macht man das bei euch oder bei uns so? Ist es erlaubt? Ist es erwünscht sogar? Und so weiter. Und dann wollte ich für Gott was tun, Traktate verteilen. Und ach, man hat mal sogar den Stempel mir weggenommen, den ich da gemacht habe, um die Traktate zu stempeln, weil die keinen Stempel hatten oder mir nicht geben wollten. Habe ich halt eins nachgemacht mit der Adresse von der Gemeinde. Ich habe ja nicht für mich geworben. Ich wollte auch keine Spenden haben. Ich wollte ja für Gott arbeiten. Aber du siehst, wie kleinkariert die Leute sind. Und ich bin so froh, dass Gott mich aus dieser Kleinkariertheit, Spießbürgerlichkeit herausgeführt hat in seine große, weite Welt. Natürlich war ich dann in der Wüste. Als ich dann rauskam, dann stand ich da. Ich hatte keine Gemeinde. Was machen wir dann? Aber dann hat Gott mich geführt. Dann hat Gott mich mit Menschen zusammengeführt, die das gleiche Schicksal hatten. Auch so Wüstenleute. Kam aus der Wüste und ich kam aus der Wüste und die kamen aus der Wüste. Und lauter Wüstenkinder haben sich zusammengefunden und wir haben eine gute, tolle Zeit gehabt. Wir waren schon gewöhnt, also dieses Wüstenleben ein bisschen. Weißt du, Gott hat uns rausgeholt aus der Ziegelproduktion. Gott hat uns rausgeholt aus den ganzen religiösen Spannungen. Die haben sich ständig gestritten bei uns. Weißt du, aus welchem Liederbuch wird man singen? Sie haben sich über Liederbücher gestritten, nicht nur über die Lieder, sondern Liederbuch. Und da wurde da abgestimmt und die sind nicht eins geworden. Dann, ach, es war so ein Zirkus. Und Gott hat mich, und da bin ich so froh. Wisst ihr, und das ist, wie Gott baut. Weißt du, du wirst rausgeführt und der Teufel nimmt dich und vereinnahmt dich wieder und bringt dich wieder in Zirkus und Theater. Da strengt man sich so an. Dann habe ich manchmal Sachen gesehen. Weißt du, wenn du ehrlich bist, Kind Gottes bist, du siehst Sachen, was die Christen manchmal machen. Weißt du, die sind am Sonntag Halleluja und am Werktag für den Teufel. Das stimmt alles nicht bei denen. Da, weißt du, da war so Widersprüche. Da gab es so Widersprüche. Hab ich gesagt, und das wollen Christen sein? Ich war entsetzt, bis Gott mich da rausgeführt hat und gesagt, ich fange bei dir an. Und wenn du die Welt verändern willst, die Weltveränderung fängt bei dir an. Und ich habe bei mir angefangen und da plötzlich, zeitlang habe ich gedacht, nur als Gott mich so rausgeführt hat, ich werde der einzige Heilige damals in München. Also ich war der Einzige, der wirklich nach der Bibel leben will, der wirklich Gott liebt, der wirklich Gott sucht, bis Gott es zuließ, dass ich auf die Nase fiel. Dann lag ich da und sagte, lieber Gott, gut, dass niemand gesehen hat, niemand dabei war und niemand gemerkt hat, was mir passiert ist. Und dann begann ich ganz anders zu denken. Weißt du, Gott erlaubt, dass du fällst, damit du aufstehst und andere aufrichtest. Gott erlaubt, dass du versagst, damit du anderen Versagen helfen kannst, damit du gnädig und barmherzig bist. Denn nur die Barmherzigen erlangen Barmherzigkeit. Die Demütigen werden erhöht. Wenn wir uns demütigen, erhöht uns Gott. So, da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gott will dir mehr Gutes tun als je zuvor. Und es fängt an deiner Seele an, nicht nur am religiösen Theater oder was auch so ist. Weißt, Gott übernimmt in deinem Leben, wenn du zu ihm kommst, die Verantwortung. Dann bist du in ihm und er ist bei dir und er lehrt dich. Was glaubt ihr, wie viel Zuchtmeister ich plötzlich hatte, als ich in der Gemeinde kam? Weißt du, ich war der einzige Jugendliche in der Gruppe. Und dann haben sie gesagt, also, was ich alles machen muss. Und ich darf kein Mädchen angucken, ich darf kein Händchen halten, weißt du, das sind vor 45, 50 Jahre her, verstehst du, da war die Welt noch ganz anders. Oder wenn ich da einer Schwester im Mandel geholfen habe, das war Höflichkeit, das habe ich bei Knigge gelernt und so weiter. Das darf man nicht machen. Also was glaubt ihr, wie diese Leute verkorkst waren? Die waren gar nicht mehr auf dieser Welt, die lebten da irgendwo. Die hätten gleich ins Kloster gehen sollen. Aber Gott hat mich in die Freiheit hinausgeführt, in die Freiheit der Kinder Gottes, dass diese ganzen Hemmungen und diese ganzen Komplexe und die ganzen Einschüchterungen, er hat mich aus dem Diensthause Ägyptens rausgeführt und jeder erlebt das Gleiche. Ob du es glaubst oder nicht, jeder erlebt das Gleiche. Da kommt aus der ganzen Sklaverei, der Ziegelproduktion, wo alle gleich sind, nach dem gleichen Schnittmuster, die gleiche Haarfarbe, die gleiche Uniform. Nein, Gott hat die Vielfalt gewollt. Jeder ist individuell. Wenn Gott in dir ist, dann wandelst du nach dem Geist, hörst auf den Geist Gottes, lässt dich vom Geist Gottes leiten, hörst die Stimme des Heiligen Geistes, das ist diese innere Stimme in dir, die sagt, ja, heiß, heiß, heiß. Und dann sagt er, kalt. So wirst du geleitet von Gott. So welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und das ist das Gute dabei, das Schöne dabei, das Spannende dabei. Du entdeckst die Geheimnisse des Lebens, wenn du anfängst, mit Gott richtig zu leben. Und deshalb, ich rate dir, fang an, richtig mit Gott zu leben oder gar nicht. Sonst lass es bleiben. Also ich würde sofort mit dem Christentum aufhören, wenn ich nicht das Christentum leben dürfte, was ich in der Bibel gefunden habe, wie es sein sollte. Die Freiheit der Kinder Gottes, nicht die Engherzigkeit. Gott ist ein großer Gott. Und wir sollen die Weite Gottes, die Höhe Gottes und die Tiefe Gottes und die Breite Gottes kennenlernen und entdecken. Und das ist das Gute, das er uns schenkt. Weißt du, zuerst, du kommst aus der Welt raus und jetzt fängt er an dir zu arbeiten. Das formt und prägt er dich. Gott kann für dich nur dann die Verantwortung übernehmen, wenn du auf seinen Geist eingehst, auf ihn reagierst, dich von ihm leiten lässt. Am Anfang habe ich das nicht verstanden, wie man das macht. Aber so langsam, Stück für Stück, das war der Herr. Und ich habe gemerkt, all das, was passiert ist, dass die gesagt haben, du darfst die Traktate nicht verteilen, gib mir den Stempel her. Und ich habe den Stempel mit, das war ja mein Stempel, ich habe es bezahlt. Ich hätte auch in den Mülleimer schmeißen können, aber ich habe es ausgehändigt und es war so ein Stich in meinem Herzen. Guck mal, ich will für Gott arbeiten und die wollen gar nicht, dass ich für Gott arbeite. Die wollen es gar nicht. Und dann hat Gott zu mir angefangen zu sprechen, Johannes, du dienst nicht Menschen, fang an mir zu dienen. Und fang an, für mich zu arbeiten. Gib dir den Stempel, rebelliere nicht, sei still, sei demütig, ich werde dich schon zurechtbringen und ich werde dir helfen. Und ich wusste, Gott wird etwas anders mit mir machen. Aber ich sagte, aber Herr, ich will dein Wort verkündigen, ich will predigen, ich will Reich Gottes bauen und jetzt nehmen sie mir alles noch weg. Weißt du, du betest, Herr, hilf mir. Und der Herr hilft dir auf der ganz anderen Art und Weise. Nicht, wie du das gedacht hast, dass sie sagen, Bruder, mal tut es jetzt, komm, Leute, geht und hilft dem Herrn, mal tut es, die Traktate zu verteilen und zu stempeln. Nein, die nehmen sie sogar den Stempel und die Traktate weg. Und du stehst vor dem Nix. Und dann, ja, wenn du missionieren willst, schreib deine Adresse und druck deine eigenen Traktate. Und das habe ich genau getan. Weißt du, Gott führt dich in die Freiheit. In die Freiheit. Musst du natürlich auch selber bezahlen. Und so weiter. Wenn Gott anfängt in deinem Leben zu wirken, dann fängst du an, dich so richtig entfalten, richtig entwickeln. Und zwar auch von klein an, mit der Picke. Jesus sagte seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein und werdet für mich arbeiten. Das waren die letzten Worte Jesu. Und Gläubige fangen erst richtig funktionieren, wenn der Geist Gottes sie übernimmt. Pfingsten. Du kennst Petrus nicht mehr und kennst die anderen Apostel nicht mehr, wie sie erfüllt sind vom Heiligen Geist. Wenn der Geist Gottes dich übernimmt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gott will dich woanders hinführen, nicht in Traditionen und nicht in Formalismus und nicht in Dogmatismus. Es mag alles gut und recht sein, aber das ist nicht, was Gott will. In Jesaja 30, Vers 21 heißt, mit eigenen Augen werdet ihr sehen, euren Lehrer. Mit eigenen Augen wirst du deinen Lehrer sehen, der dich lehrt. Das ist nicht der Pastor und nicht der Bischof und nicht der Diakon und nicht der Älteste oder wer auch immer ist. Du wirst deine Lehrer sehen. Du wirst den Heiligen Geist sehen und du wirst den Herrn Jesus sehen und du wirst das Wort Gottes sehen, deine Lehrer. Und da wirst du Menschen sehen, die dich plötzlich lehren. Und ich denke noch an manche, was mir unheimlich viel geholfen hat, es war eine alte Frau in München, weiß ich noch wie heute, und die hat Traktate verteilt. Ja, da kam sie und sagt, ja, aber der Stempel von der Gemeinde ist nicht mehr drauf. Habe ich gesagt, nein, das ist nicht mehr drauf, die wollen es nicht. Dann sagte, das ist gut so. Hat die Frau gesagt, das ist gut so. Ich werde für sie beten, dass der Herrgott, von Bayern natürlich, dass der Herrgott aus sie einen Diener Gottes macht. Und jetzt ist ihr Name und ihre Adresse drauf. Der Herrgott möge sie segnen und ich werde für sie beten. Und die Frau hat, solange ich dort auf dem Stachus in München Freimission machte, immer wieder war sie da und hat mir geholfen zu verteilen. Das war eine alte Frau. Eine alte, wirklich auch gebrechliche Frau, die konnte nur auf dem Fleck stehen, die konnte gar nicht laufen, aber sie stand auf dem Fleck und hat immer die Traktate dann weitergegeben. Und ich habe natürlich mein Zeugnis gegeben und was ich sonst noch getan habe und so weiter. Ich werde für sie beten. Gott hat Säulen und für mich ist die Frau zu einer Säule geworden, die stand wie eine Säule festgenagelt. Wenn sie dann, bis sie stand, weißt du, da musste man helfen und am Arm greifen und dann musste sie sich irgendwo anlehnen an der Wand. Aber dann, als sie stand, dann standen sie fest für Jesus die ganze Zeit, eine Stunde, zwei Stunden oder wie lange wir da auch draußen waren. Sie stand für Jesus. Gott führt dich mit Menschen zusammen, die für Jesus stehen, die nicht für irgendjemand stehen. Und ich denke, das ist so wichtig, finde Leute, die für Jesus stehen. Mit anderen Leuten kannst du nichts anfangen. Die kannst du, weißt du, wenn du einen Hund zum Jagen tragen musst, vergiss es. Das ist nichts. Der muss Blut geleckt haben. Und solange der Hund Blut nicht geleckt hat, der ist nicht brauchbar. Nicht taugbar. Aber jetzt lassen wir mal meine Bibelstellen noch lesen. Jesaja 30, 21. Mit eigenen Augen werdet ihr ihn sehen, euren Lehrer. Wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, schon allein wenn ihr wollt, wenn ihr den Blinker rausmacht, schon da. Also wenn ihr nur wollt, werdet ihr hinter euch eine Stimme hören, die zu euch sagt, dies ist der Weg, den sollt ihr gehen. Und das ist, wie Gott dann Gutes tut. Gott leitet uns, wir gehen nach links. Du willst vielleicht nach links gehen, aber dann sagt die Stimme, nein, geh nach rechts. Du wirst geleitet von Gott und der Geist Gottes wehrt dir. Der Heilige Geist, wenn er anfängt, dich zu leiten, er ist nicht nur, dass er sagt, renn jetzt in diese Richtung. Nein, der Geist Gottes wehrt und er leitet und er sagt, hier, das ist richtig und das ist falsch. Plötzlich hast du ein Gefühl, das ist alles für die Katz. Ich möchte dir Mut machen, auf die innere Stimme des Herzens zu hören. Viel mehr als auf alles andere. Was die Leute sagen, vergiss es, was die Leute sagen. Wichtig ist, was der Herr dir sagt. In aller Liebe. So, Gott wird dich recht führen, um seines Namens willen, weil du ja sein Kind bist. Und weil er für dich birgt. Und ist für dich verantwortlich, dass du das Ziel erreichst. Es ist so wichtig, dass du diese sanfte Stimme des Herrn hinter dir hörst. Und er wird euch sagen, dies ist der Weg. Dem folgt, dem geht nach. Mit dem habt was zu tun oder mit dem lasst die Finger weg. Habt mit dem nichts zu tun. Und weißt du, wenn Gott dir nicht grünes Licht für irgendjemand gibt oder für irgendetwas gibt, lasst die Finger weg. Ich habe erlebt in meinem Leben schon so oft, bin auch Tollpatsch. Wir sind alle Tollpatsch. Weißt du, wir nehmen uns was vor und sagen, so sehe ich, das ist logisch. Wenn du mit Gott wandelst, hör auf, logisch zu leben. Hör auf, nach Verstand zu leben. Weißt du, nicht, wenn du mit Gott lebst, du lebst total anders. Du lebst unlogisch. Das, was nichts ist in der Welt, das hat sich Gott erwählt. Und was in der Welt etwas ist, schreibt der Apostel Paulus, das ist gar nichts. Das ist nichts. Das wir umsonst. Also, wenn du richtig leben möchtest und Gottes Willen herausfinden möchtest, frag dich, was ist unlogisch in dieser Situation? Was ist unlogisch? Typisch unlogisch. Und dann kannst du kristallisieren, dann kannst du definieren, dann kannst du suchen, kann man so drehen. Ist das wirklich so abstrakt, so verrückt, so verkehrt? Wenn der Herr eingreift, wenn der Herr hier seine Hand mit drin im Spiel hat, das ist dann logisch. Weißt du, logisch ist Rema. Wir haben Logos und Rema. Rema ist, wenn der Geist Gottes drin ist, wenn der Herr die Sache inspiriert. Gott leitet uns als sein Volk, seine Kinder. Wir müssen nur hören darauf. Er sagt hier, er wird euch sagen, dies ist der Weg, den geht. Oder er wird sagen, das ist nicht der Weg. Bleibt fern. Bitte geht nicht eigenmächtig irgendwo hin. Und jedes Mal, wenn die Israeliten was versucht haben, eigenmächtig zu tun, sie haben eins auf den Deckel gekriegt. Jedes Mal wurden so niedergeschlagen. Die wollten auf eigener Faust nicht da 30 Jahre lang im Kreis marschieren. Nein, wir gehen den kürzesten Weg. Was ist passiert? Die sind überfallen, ausgeraubt, vernichtet worden. Gott leitet sein Volk. Und wir sollen nur auf den richtigen Zeitpunkt, auf Kairos achten, auf Rema achten, auf die richtigen Menschen achten, auf den richtigen Ort achten. Nicht jeder Platz ist der richtige Platz. Und nicht jedes Wort ist das richtige Wort, dass du immer das richtige Wort sagst, das Richtige tust, im richtigen Augenblick, für die richtigen Leute. Stell dir mal vor, du kannst auch das Falsche tun und dann kriegst du, da geht der Schuss nach hinten. Dann drehen sie sich um und kratzen dir die Augen aus. So, wenn du dem Wort Gottes richtig gehorchst, und ich sage das, richtig gehorchst. Und dem Wort Gottes gehorchst du nur richtig, wenn du es zu Herzen nimmst und im Herzen bewegst. Und der Heilige Geist es dir vergrößert und deutlich macht und erklärt, die Salbung, die dich lehrt. Ich predige, aber du musst es verstehen. Du musst es umsetzen. Und weißt du, gepredigt wird da viel. Und gesagt wird da viel, aber das muss zu dir rüberkommen. Das Wort des Herrn geschah, das Wort Gottes kam zu den Propheten, das Wort Gottes wurde offenbart, verständlich gemacht, aufgeschlossen, so dass du musst es begreifen. Und deshalb sage ich, wenn du das Wort Gottes richtig verstehst und richtig gehorchst, dann wirst du Dinge auslösen in deinem Leben, da wirst du aufs Wasser weinen, aus Probleme, Projekte. Jesus sagt, ich tue alles, was der Vater mir befohlen hat. Jesus hat sich nicht nach dem Pharisäer, nach dem Gesetz oder nach der Tradition gerichtet. Jesus sagt, alles, was mir mein Vater befohlen hat, das tue ich. Und du musst auch das tun, was der Vater dir befohlen hat. Ist Gott dein Vater? Eine große Frage, wichtige Frage. Wenn du diesen Vaterschaftstest hinter dir hast und du weißt, Gott ist mein Vater, und ich bin nach Hause gekommen, Gott hat mich angenommen, ich bin sein Kind, dann kannst du dich auf ihn verlassen und er wird das alles gut machen und er wird alles sorgen. Die Voraussetzung ist, dass du Gott kennst und Gott wirklich dein Vater ist und er hat dich angenommen. So bei Jesus. Jesus ist auch adoptiert worden. Das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Immer wieder. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Auf dem Berg der Verklärung. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Gott muss dich anerkennen, nicht die Menschen. Gott muss dich bestätigen und nicht die Menschen. Gott sagt, ich will dir mehr Gutes tun, aber Voraussetzung ist, er muss dich anerkennen. So wie der Vater vom verlorenen Sohn. Das ist mein lieber Sohn, er war tot und ist lebendig geworden. Junge, jetzt halt's Maul, schimpf nicht, reg dich nicht auf. Das ist mein Ochse, den ich schlachte, ja. Und mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Weißt du, der Herr muss den anderen das Maul stopfen, die dich kritisieren, die dich beleidigen. Also der Lümmel, der hat alles versoffen und verhurt und verfressen und so weiter. Und dem machst du alles. Gibst das beste Kleid, den Fingerring und den gemästeten Ochsen. Aber mir hast du nichts gegeben. Du siehst, und der Vater stopft, verteidigt den Lümmel, der nach Hause kommt. Weißt du, Gott verteidigt dich. Du musst dich selber nicht verteidigen. Und das ist, was Gott schon macht. Der Herr sagt, ich will für dich streiten und du sollst stille sein. Wir sollten aufhören, uns selbst zu verteidigen. Kannst sowieso nicht. Weißt du, Leute setzen Lügen in die Welt und Gott setzen Gerüchte in die Welt und die Leute setzen alles Mögliche in diese Welt. Du kannst sagen, was du willst. Die werden es dir sowieso nicht glauben. Selbst wenn die es sehen, die haben noch nichts gesehen oder nichts gehört und so weiter, aber dann schon reden sie, schreiben sie und was weiß ich alles. Nein, lass doch. Gott sagt, wenn du auf mich hören würdest, auf mich, auf Gott, dann wäre dein Friede wie ein großer Sturm, wenn du auf mich hören würdest. Hör auf Gott. Wir haben ja in diesen Tagen gehört, was es ist, ein geistlicher Mensch zu sein. Auf Gott hören. Wenn du auf mich hören würdest, wäre dein Friede wie ein Sturm, würdest dich gar nicht so aufregen, gar nicht so explodieren, gar nicht so aus dem Häuschen gehen. Und das ist schon was Gutes. Du kriegst keinen Herzinfarkt. Und zitterst nicht und dein Blutdruck steigt nicht. Brauchst weniger Medizin gegen Blutdruck, Bluthochdruck. Verstehst also, du kannst ruhig bleiben. Wenn du auf mich hören würdest, wäre dein Friede wie ein Strom. Leider lassen wir uns nicht immer von Gott leiten und hören nicht immer auf Gott. Leider gehen uns manchmal die Nerven durch, wie bei Moses. Und wir machen so viele Fehler auch im Reich Gottes. Weißt du, der Moses, da schreien die Leute, anstatt dass er ruhig ist, dass er sich vom Wort Gottes leiten lässt, anstatt zum Felsen zu reden, wie Gott ihm sagt, macht er so, wie er es gewöhnt ist, zack, und schlägt den Felsen. Und was macht er? Sich versperrt sich den Weg ins gelobte Land, weil er nicht ruhig war. Du baust dir und schaufelst dein eigenes Grab, machst Fehler über Fehler, wenn du nicht ruhig bist. Wir sollten, wenn wir Sachen nicht verstehen, wenn Sachen uns ärgern, wenn Sachen uns provozieren und herausfordern und so weiter, still sein. Behalte deine Nerven zusammen, die sind sowieso so schwach. Halte sie zusammen und lass die Leute reden. Moses hätte ganz ruhig nach vorne gehen können und sagen, lieber Berg, ich möchte dir sagen, jetzt komm, lass Wasser fließen. Und es wäre viel ruhiger, viel sanfter alles gewesen, hätte da nicht so wild um sich schlagen müssen. Wir schlagen manchmal so wild um sich und denken, ich muss mich verteidigen, ich muss mein Recht erkämpfen, nein, lass Gott streiten. Gott sagt, mein ist die Rache, rächt dich nicht für andere, die Zeit ist vorbei, wir leben in der Gnade. Und es ist so wichtig, dass du einfach auf Gott hörst, auch die Warnungen, die er dir gibt, so er warnt uns, auch das gehört zum guten Leben. Weißt du, seitdem ich den Heiligen Geist habe, Gott warnt mich. Oh, Gott hat mich vor so vielen Dummheiten bewahrt. Von so manchen Leuten. Weißt du, sogar ich träume nachts, was mir am Tag passiert. Und Gott zeigt mir, und das passiert. Tatsächlich kommen dann am Tag die Leute, von denen ich geträumt habe. Das werde ich nie vergessen. Da kommen drei Männer mit Kragen hoch und Hut und dunklen Hut und wollen mit mir ein Geschäft machen. Und ich sage, und ich schüttle immer, nein, nein, nein. Und die sagen, doch, doch, doch. Und dann, ich gehe weg und ich sehe, ich drehe mich weg und ich gehe meinen Weg und die gehen dann ihren Weg. Am Nachmittag kommen drei Männer, die wollen mit mir ein Geschäft machen. Und wenn ich mich darauf eingelassen hätte, hätte mein Geld verloren. Also Gott warnt uns. Und du solltest auf die Träume achten und hören. Jeder Traum ist so wichtig. Hör auf deine Träume. Aber du träumst nur, wenn du ruhig bist. Wenn du hektisch bist und Stress bist, wirst du keinen Traum bekommen. Die Geister werden von dir fliehen. Der Heilige Geist will gar nicht zu dir kommen. Der Heilige Geist kommt nicht zu nervösen Nervenbündel. Der Heilige Geist kommt erst, wenn du zur Ruhe, in die Ruhe Gottes eingegangen bist. Und wenn du dann ruhig eingeschlafen bist, kriegst du einen Tiefschlaf. Und in diesem Tiefschlaf redet Gott zu dir. Und in der Bibel, wir haben Träume. Manche Leute sagen, ja, Bruder, mal tut es. Wir glauben an den Heiligen Geist. Ja, ich glaube auch an den Heiligen Geist. Und zwar ganz massiv. Aber in der Bibel haben wir auch im Neuen Testament, wir haben Träume, Visionen, Gesichter. Und in der Bibel heißt es, eure Ältesten sollen Träume, Gesichter und Visionen haben. Also die älteren Geschwister sollen viel mehr träumen. Und sie sollten diese Träume auch umsetzen. Und manchmal, wenn du träumst, Gott warnt dich. Gott bereitet dich vor. Paulus hat geträumt aus Mazedonien, komm rüber und hilf uns. Oder Petrus hat dieses Tuch da geträumt in Jaffa, was er schlachten soll und essen soll und so weiter. Wir sollen Gottes Reden betrachten. Und Johannes auf der Insel Patmos, der sieht die Vision, der sieht von Anfang bis zum Schluss die ganze Heilsgeschichte. Wir sollten viel mehr offener sein für das Wirken des Geistes. Nicht so verkorkst sein. Nur Predigt und nur Bibel lesen und nur das. Nein, alles ist wichtig. Aber es ist wichtig, dass auch der Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Fang an zu träumen und fang an, deine Träume auszuleben. Träumen nützt es gar nichts. Deine Träume müssen auch ausgelebt werden, müssen auch umgesetzt werden. Und Gott sagt, ich will dir mehr Gutes tun. Guck mal, die hätten Jesus umgebracht oder Josef hätte die Maria verlassen, wenn er nicht geträumt hätte nachts. Nimm die Mutter an, das ist vom Heiligen Geist alles, was jetzt geboren wird. Und dann hau ab nach Ägypten, so schnell wie möglich. Noch heute Nacht, pack die Sachen. Stell dir mal vor, Josef wäre in Bethlehem geblieben. Die hätten Jesus umgebracht und Jesus ausgeliefert. Und so viele Menschen, wenn sie dem Heiligen Geist, der Führung des Heiligen Geistes nicht gehorchen, die verlieren Jesus. Und viele haben schon Jesus verloren, weil sie die Stimme Gottes unterschlagen haben, unterdrückt haben. Ja, das war nur ein Traum, habe zu viel Erbsen gegessen. Schau, die Weisen, die kamen schon ganz am Anfang des Evangeliums, die kamen und der Herr sagte ihnen nachts im Traum, sie sollen auf einen anderen Weg nach Hause gehen, sie sollen nicht zum Herodes gehen. Die wären in die Falle gelaufen, wenn sie nicht auf den Heiligen Geist gehört hätten, auf das, was Gott sagte. Und Gott will zu Menschen reden. Gott redet auf mancherlei Art und Weise zu den Menschen. Aber bloß die meisten hören nicht. Wenn du auf mich hören würdest, würdest du langes Leben haben. Die Weisen, die haben ihr Leben verlängert. Herodes hätte ihr Leben verkürzt. Jesus hat, oder Josef hat dafür gesorgt, dass Jesus sein Leben verlängert hat, dass er nicht ermordet worden wäre, jetzt in Bethlehem, da als Baby, sondern dass er am Kreuz stirbt und dass er seine Mission erfüllt, weil er auf Gott gehört hat. Gott kann seine Mission erst erfüllen bei uns und durch uns und uns als Mitarbeiter benutzen, wenn wir auf Gott hören. Und das ist das Gute. Und das ist das Gute, was Gott will. Wenn du auf mich hören würdest, dann wäre dein Friede wie ein großer Strom. In Sprüche 20, 27 heißt es, der Geist des Menschen ist das Gefäß, in dem die Leuchte des Herrn ist. Der Geist des Menschen, dein Geist, deine Seele, alles, was du ausmachst, dein Inneres, ist das Gefäß, wo die Leuchte des Herrn ist, wo der Herr leuchtet. Im Psalm 18, 25, der Herr belohnt meinen Gehorsam, sagt David. Seine Befehle hat er nicht zurückgewiesen, der hat sie akzeptiert und so weiter, hat getan und er tat genau, was der Herr von ihm verlangte. Psalm 18 von Vers 25 ab. Und ich tat genau, was er von mir verlangte. Ich beging kein Unrecht auf dem Weg. Und dann heißt es, und erst als der Herr befohlen hat, gehorsam und rein zu sein, meine Hände rein zu haben, und liebte mich und so weiter, und hat mich überschüttet mit Güte. Das gute Leben kommt, wenn du anfängst, Gott zu gehorchen. Wenn du anfängst, Gott zu gehorchen. Den Reinen zeigst du in reiner Klarheit, doch dem Falschen begegnest du als Gegner. Und sei ehrlich vor Gott. Weißt du, Gott kennt das Herz. Menschen kannst du alles vormachen. Und Menschen machen dir auch alles vor. Aber dem Herrn kann man nichts vormachen. Sei ehrlich vor Gott. Sei rechtschaffen vor dem Herrn. Und du lässt mein Lebenslicht strahlen, sagt David im Psalm 18. Du lässt mein Lebenslicht strahlen. Weißt du, du strahlst aus allen Knopflöchern. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Gott sorgt für dein Recht, wenn er dein Vater sein kann und er alles übernehmen darf. Wenn du ihm alles aushändigst und sagst, Herr, sorge du für mich. In Galater Kapitel 4, Vers 6, da heißt es, wir sind Söhne, weil Gott uns seinen Geist gegeben hat. Und wir rufen durch den Geist, aber lieber Vater. Wir sind Gottes Kinder, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Wie viel Geist Gottes hast du? Ein Kilo? Ein Zentner? Ein Pfund? Eine Tonne? Wie viel Geist Gottes hast du? Und wie viel Geist Gottes kannst du haben? Und ich sage dir ein Geheimnis, so viel wie du Raum dem Heiligen Geist gibst, so viel Geist Gottes hast du. Wenn du dem Heiligen Geist keinen Raum gibst, hast du keinen Heiligen Geist. Und wenn du dich vom Geist Gottes leiten lässt und sagst, Heiliger Geist, geh nicht von mir, bleibe bei mir. Heiliger Geist, erfülle du, durchdringe mich, durchdringe mein Inneres, bewohne du das ganze Haus. Und ich sage dir ein Geheimnis, ich habe mit dem Teufel keine großen Probleme. Das ist so mein Hund, der draußen aufpassen muss, mein Schäferhund, und tut seine Arbeit. Das Haus ist bewohnt. Und wenn das Haus bewohnt ist, da kommen die Dämonen und die finsteren Mächte und die dunklen Geister, die trauen sich gar nicht an dein Haus ran. Wenn dein Haus bewohnt ist, wenn da gesungen wird, wenn da Gott gelobt wird und wenn da Rimmedimme ist und die Freude am Herrn, wo der Geist des Herrn ist und wir rufen durch den Heiligen Geist, aber lieber Vater. Wenn Gott für uns nur noch Herr ist oder nur Herr ist oder wir nur so Herrgott, Adonai, El Shaddai und alles, was weiß ich, die ganzen hebräischen Namen. Wenn die Leute wüssten, wo die ganzen hebräischen Namen dafür Gott kommen, Elohim, das heißt, wo die Götter sprachen, lasst uns Menschen machen, das ist Götzendienst. Oh, aber da steht, ja, das sind die biblischen Namen für Gott. Der biblische Name für Gott, der einzige biblische Name für Gott ist Jesus. Und den sollst du Jesus nennen und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Alles andere ist Unsinn. Weißt du, das sind alles so Namen aus der Tradition, aus der Entwicklung, aus der Geschichte und so weiter. Adonai, naja, der Herr oder... Vergiss das alles. Jesus ist sein Name. Und wenn du dann Jesus so richtig begriffen hast, dann wirst du so viel Gutes erfahren. Alles, was ihr in meinem Namen bittet, wird euch gegeben. Ist das nicht gewaltig? Und wo zwei oder drei zusammenkommen, in meinem Namen bin ich mitten unter ihnen. Du brauchst keinen Tempel, gar nichts. Nicht einmal eine Hütte. Da bin ich mitten unter ihnen. und bleibet in mir, in Jesus. Dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Gott will dir so viel Gutes tun. Der Name Jesus ist der Schlüssel für die Schatzkammer Gottes, für den Reichtum Gottes. Denn er ist uns gemacht zu Weisheit, zu Erkenntnis und alles, was du brauchst für das geistliche Leben, aber auch für das irdische Leben. So, Gott führt dich sein, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft des Judaismus, des Katholizismus, des Protestantismus, des Freikirchlertums, was weiß ich was, von den ganzen Konfessionen und Benennungen, wie sie alle heißen mögen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich da rausgeführt hat. Gott will, dass du dich entfaltest, dass du dich entwickelst, dass du Mensch wirst. Und ich will, lasset uns Menschen machen, hat er gesagt. Du sollst ein Mensch sein und Gottes Ebenbild tragen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat, aus der Sklaverei, aus der Kriecherei, aus der Untertänigkeit. Ja, wir sind nichts, wir sind verloren, wir sind ausgeliefert, wir sind schutzlos, wir sind verlassen. Nein, der Gott auf seine Seite hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Basta. Weißt du, Gott hat dich rausgeführt aus dem ganzen Stress, dass du etwas beweisen musst, irgendjemand, wie fromm du bist. Geschwister, als ich Christus, die Fülle des Heiligen Geistes kennenlernte und die Gnade Gottes kennenlernte, habe ich aufgehört, jemandem zu beweisen, wie heilig ich bin. Dann kann ich mit dem Apostel Paulus mich leisten und sagen, guck mal Leute, ich bin der größte Sünder unter den Sündern. Sagt der Paulus in aller Liebe. Stell dir mal vor, wenn das jetzt so frommer, so Katholik oder Protestant oder Pfingstler sagt, ich bin der größte Sünder, dann wird so gleich abgeschrieben. Der darf nicht mehr predigen, dem werden die Papiere entzogen, die Ordination muss er abgeben, dem wird sogar die Mitgliedschaft aus der Kirche wird er weggenommen, der darf kein Mitglied sein, nichts mehr, selbst wenn du noch den Zehnten zahlst. Aber ich habe Gnade gefunden und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Deshalb, wisst ihr Leute, wenn wir in der Gnade Gottes sind, sind wir total andere Menschen. Wir sind nicht mehr abhängig. Ich habe dich rausgeführt aus der Knechtschaft, aus dieser Abhängigkeit aus der Kriecherei, Schutzlosigkeit, diese Verdammnis. Ist jemand in Christus nichts mehr Verdammnis? Du bist nicht mehr unter der Tyrannei des Pharao. Bist nicht mehr hörig, sondern du hörst in deinem Herzen. Gott will was. Viele sind stolz. Ich brauch's gar nicht weit gehen, hier nur um die Ecke, einer der nächsten Kirchen. Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und da bildet man sich so viel ein. Weißt du, die meisten Kirchen wissen gar nicht, die haben keine Ahnung, was es bedeutet, Körperschaft des öffentlichen Rechts zu sein. Ich sag das nur. Und die meisten Kirchen und Gemeinden sind geil darauf, Körperschaft des öffentlichen Rechts zu werden. Sogar die Jehovas Zeugen haben gekämpft hier in Berlin. Wir wollen die Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. Die wissen gar nicht, was die machen. Weißt du, Körperschaft heißt Zusammenschluss. Eins zu sein mit dem Staat. Staatsreligion. Weißt du, abhängig vom Staat. Man kriecht der Welt nach, anstatt dass man aus der Welt rauskommt. Wir können die Welt nicht erreichen, wenn wir der Welt in den Hintern reinkriechen. Auf Deutsch gesagt. Weißt du, du musst anders sein als die Welt. Dann kannst du die Welt erreichen. Warum sind die Leute zum Johannes den Täufer rausgekommen? Weil der hat sich ganz anders gekleidet. Der hat so einen Kamelhaarmantel gehabt, einen ledernen Gürtel gehabt und hat nicht in Jerusalem gepredigt, sondern am Jordan am Wasser und hat den Leuten die Wahrheit gesagt, was los ist. Der hat, obwohl er Priestersohn war, sogar eigentlich ein hoher Priestersohn, obwohl er das alles war, der hat gesagt, das mache ich nicht. Den Zirkus mache ich nicht mit. Und Vater Zacharias ist ja stumm geworden, weil er da die Lichter beim Lichter anzünden, weil Gott zu ihm geredet hat und nicht geglaubt hat. Also diese ungläubige Religion werde ich nicht fördern. Ich werde dem lebendigen Gott dienen. Und dann hat er draußen unter den Sträuchern von Jordan da getauft und gepredigt. Am Anfang waren es nicht viele Leute, aber dann kam ganz Jerusalem, sogar ganz Judäa sogar raus. Sogar die Priester wollten auch getauft werden. Aber unser Bruder Johannes, wie hat er Gott gedient? So. Aber die meisten Leute merken das nicht. Körperschaft, Körperschaft. Weißt du, sie stecken ganz tief in dem Sumpf dieser Welt und haben es nicht gescheckt. Schmücken sich mit der Welt. Und die denken, sie haben Vorteile. Die haben in der Welt vielleicht Vorteile, aber bei Gott haben sie Nachteile. Wenn du genau hinter den Kulissen guckst, Nachteile. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, Römer 12. Wir haben's, weißt du, deshalb haben wir auch hier all diese Dinge nicht. Wir haben nur das Notwendigste, was unser Staat vorschreibt, damit wir Miete bezahlen können, damit wir Licht bezahlen können und so weiter, und damit wir ungestört versammeln können. Aber wir wollen nicht vom Staat abhängig sein, wir sind von Gott abhängig. Und das ist das Wichtigste, von Gott abhängig zu sein. Und Gott will uns viel mehr Gutes tun. Und in dem Augenblick, wo wir anfangen, von Gott abhängig zu sein, dann lebt man auch ganz anders. Weißt du, und wir sind auch nicht von Menschen abhängig, die Geld geben oder kein Geld geben. Und ja, lieber Gott, wenn wir ein paar Millionäre hätten. Weißt du, nein, das Reich Gottes wird durch Witwen und Waisen gebaut. Wenn du ganz ehrlich bist. Nicht durch Millionäre. Die kannst du alle auf den Mond schießen. Denen kannst du noch Geld geben, den Millionären. Ich habe in Heilbronn Millionäre in der Gemeinde gehabt. Also ich möchte diese, und ich war gebetet, lieber Gott, nimm die Millionäre aus der Gemeinde. Die haben sich verkracht, die haben einander Häuser verkauft und einander in die Schulden gestürzt und Schürfrechte in Sierra Leone verkauft. Und fast ganz Heilbronn da in den Sog des Schmutzes hineingezogen, dass ich gesagt habe, Leute, solange ihr solche schmutzige Geschäfte macht, kriegt ihr kein Abendmahl bei mir. Ihr seid nicht ein Teil am Leib Jesu. Und es gab einen Skandal, die haben für 30 Millionen Schürfrechte in Sierra Leone verkauft und die halbe Heilbronner Geschäftswelt in Schulden gestreckt. Und jetzt kam zum Prozess und jetzt wollte kein Geschäftsmann kaum aussagen, weil sie alle, die haben sich geschämt, dass sie auch so blöd waren und da reingefallen sind. Und du siehst, Millionäre, lieber Gott, verschone uns vor Millionären. Manche Leute sind geil und sagen, ja, wir brauchen ein paar Millionen, da könnte das Reich Gottes gebaut werden. Nein, schau die Gemeinde Jesu, die wird ganz anders gebaut. Die wird von Gott gebaut und nicht von Millionäre. Gott ist der Versorger. Weißt du, Gott lässt Manna regnen. Puh. Wie läuft das? Kannst nicht erklären. Gott hat andere Methode und andere Mittel und andere Wege und andere Programme und andere Prinzipien. Fang an, nach Gott dich auszurichten. Und du wirst merken, wie das alles so wunderbar funktioniert. Und dann fragt er dich, habt ihr je Mangel gehabt? Seine Apostel, seine Jünger, habt ihr je Mangel gehabt? Seid ihr bei mir da? Nein, Herr, nie. Das hat nicht immer das gegeben, was wir gewollt haben. Aber nie Mangel gehabt. Gott will dir viel mehr Gutes tun. Wenn du anfängst, Gott richtig zu dienen, du wirst merken, was dann plötzlich in deinem Leben so alles sich auslöst, wovon du befreit wirst. Du kannst aufatmen. Gott sagt, und er sorgt für deine Freiheit, dass du frei bleibst. Nicht, dass du frei wirst, sondern auch frei bleibst. Und so weiter. Er ermutigt dich und er gibt dir Ergänzung und er gibt dir Vorbilder, er gibt dir Freunde, er gibt dir Menschen an deiner Seite. So wie diese eine Frau, die sich da hinstellt und sagt, ich bete für dich, machen Sie das genau. Das war gut, dass sie ihnen den Stempel weggenommen hat. Das war sehr gut. Was? Wir verstehen manchmal nicht. Wir denken, das ist schlecht, was da passiert ist. Am Anfang habe ich auch geschimpft und habe gedacht, das ist schlecht. Am Anfang, wenn Gott uns führt und Gott uns segnet und am Anfang Gott mit uns arbeitet, sieht alles zuerst mal schlecht aus. Denken, guck mal, der nimmt mir das weg und er erlaubt das nicht und so weiter. Aber Gott weiß, was gut und was ist, nichts ist und wer dich entwickelt und wer dich führt und so weiter. Das Erste, was Gott in unserem Leben macht, ist, er reinigt uns. Er macht uns frei von allen möglichen irdischen Verpflichtungen. Ja, wir müssen ja unsere Miete bezahlen, oder nicht? Doch, aber er macht uns so frei, dass wir nur das Nötigste machen und Nötigste haben. Deshalb sagt Jesus, wer dir fortgeht, nimmt nicht zwei Jacken mit und zwei Paar Schuhe und das und so weiter. Ein Paar Schuhe, ein Stock und so weiter. Und nimmt nicht alles mit. Gott wird für euch sorgen. Euer Vater wird für euch sorgen. Und Gott sorgt für seine Diener. Gott ist für uns zuständig in diesem Leben und auch in der Ewigkeit. Er ist zuständig für dieses Leben und für das ewige Leben. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Ich habe auf die Ewigkeit keinen Zugriff, aber er. Auf meine Vergangenheit, aus der Ewigkeit von früher und so weiter. Alles, was gestern war, ist schon Ewigkeit. Schon die Versammlung gestern, die letztes Jahr, Silvester, alles ist schon Ewigkeit, schon Vergangenheit, ich habe keinen Zugriff darauf. Aber der Herr hat Zugriff darauf, auf meine Vergangenheit. Und er hat Zugriff auf meine Zukunft. Und ich kann nur sagen, Herr, führe mich und begleite mich, sei du bei mir jetzt, nur hier. Und Gott will jetzt dir Gutes tun. Und natürlich, was jetzt passiert, das passiert für die Ewigkeit, in der Ewigkeit, wegen der Ewigkeit. Wir sind Kinder Gottes. Jesus hat einmal am Kreuz gebetet, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir sollen uns jeden Tag neu Gott befehlen, nicht nur, wenn wir sterben. Jeden Tag, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist ganz arg wichtig, deinen Geist in die Hände Gottes befehlen. Aus seinen Händen wird dich niemand reißen. Meinen Geist, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Wünsche. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, nicht nur beim Sterben, sondern beim Leben. Wir tragen nur für uns Verantwortung und nicht für die Welt und sonst was. Vater, in deine Hände befehle ich alles, was ich nicht verstehe. Fang an, das in Gottes Hände zu legen, was du nicht verstehst. Und das ist eine ganze Menge. Und ich muss dir nichts erklären. Und ich habe aufgehört, den Menschen zu erklären, warum ist das so, warum ist bei euch so, warum ist das nicht so und warum ist das anders. Hör doch auf, den Menschen zu erklären, brauchst du es gar nicht. Nicht einmal Gott erklärt es dir. Warum willst du dann anderen erklären? Vater, in deine Hände befehle ich meine Gedanken, meine Gefühle. Wir müssen nicht die Verantwortung für den ganzen Kosmos übernehmen. Nur für uns, für jetzt und heute und hier. Wir können es nicht uns selbst heilen, er heilt uns. Der Arzt kann nur verbinden, aber Gott oder die Natur, lassen wir Gott hier raus aus dem Spiel. Die Natur heilt. Und weißt du, wir müssen nur verbinden, die richtige Medizin, richtiges Verhalten und so weiter. Die Schwerkraft funktioniert auch ohne uns. Weißt du, die Schöpfung, die Natur braucht uns doch nicht. Aber wir brauchen die Natur. Wir sind nicht für die Naturkräfte verantwortlich. Gott ist der Schöpfer und der Urheber. Und ich muss mir nicht sorgen, dass die Erde das Gleichgewicht behält. Gott sorgt für das. Weißt du, deshalb, wir sorgen uns für Sachen, die uns gar nicht zustehen. Oder dass die Frösche nicht aussterben. Oder die Pelztiere. Gott ist Vater. Und er bleibt Vater, solange er lebt. Also das kann er nicht abschütteln und kann nicht sagen, ich bin kein Vater. Er ist Vater, er ist dein Vater. Und Jesus sagt, betet so, unser Vater, mein Vater, unser Vater. Und dein Vater weiß, was gut für dich ist und was schlecht für dich ist. Und er kann sein Amt nicht abgeben als Vater. Er kann nicht sagen, ich will mit den Menschenkindern nichts zu tun haben. Er ist verpflichtet. Was glaubst denn du, wenn Gott sich von den Menschen distanzieren würde? Was würde der Teufel ihm erzählen? Da gäbe es noch einen größeren Skandal im Himmel. Die Engel würden über ihn herfallen, wenn er sagen würde, also ich will mit den Menschen nichts zu tun haben. Die ganze Gottheit würde durcheinander kommen. Verstehst? Jesus ist ja für uns Menschen gestorben. Der Heilige Geist spricht für uns Menschen. Und jetzt will der Vater mit uns nichts zu tun haben? Gott will mit uns zu tun. Weißt du, Gott liebt uns. So sehr hat er die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott liebt die Menschen. Und Gott liebt dich und mich, auch wenn du vielleicht hässlich bist, Entschuldigung, und sterrisch und kompliziert. Das sind wir alle. Und einen Puckel haben. Wir haben alle Schwierigkeiten und sind nicht so perfekt. Schau dich nur im Spiegel, dann wirst du entsetzt sein. Wir haben gestern meine Frau und ich und die Bilder angeguckt. Ich habe gesagt, Heidi, wir müssen jetzt ehrlich sein, wir werden älter. Wir sind schon so alt geworden. Wir sehen so alt sehen wir da aus. Ich habe mich entsetzt, als ich mich im Bild angeguckt habe. Ich habe mal ein bisschen Abstand genommen. Wir müssen es akzeptieren, unser Leben, wie es hier auf dieser Erde ist. Was Gott anfängt, das wird auch vollenden. Er ist verantwortlich. Gott ist Vater für alle Ewigkeit, der rechte Vater. Und wenn ein irdischer Vater für seine Kinder sorgt und gute Gaben gibt, wie viel mehr der himmlische Vater? Gott hat Israel aus Ägypten herausgeführt und er ist verantwortlich, dass die Kinder Israel auch ans Ziel kommen, ins gelobte Land und das gelobte Land einnehmen. Natürlich, sie müssen mitmarschieren und mitgehen und mitmachen. Wenn der Vater dich in die Welt gesetzt hat, dann ist er auch für deine Versorgung zuständig. Und ich sage dir ganz bewusst, auch deine Versorgung. Ich weiß nicht, wie lange unsere Versorgung funktioniert. Hier in unserer Gesellschaft. Denn es steht auf wackeligen Füßen. Das kann sehr schnell ganz anders sein. Der Vater, der Boss, ist verantwortlich für die Firma. Für das ganze Unternehmen. Für die ganze Welt, für den ganzen Universum, das ganze Universum. Für die Entwicklung, deine und meine Entwicklung. Er ist verantwortlich. dass aus dir und aus mir was Rechtes wird. Und zwar nicht nur für dieses Leben. Leute, wir sollen aufhören, für dieses Leben zu leben. Das ist nur Übergang, nur eine Brücke. Wir leben für die Ewigkeit. Und der Herr arbeitet an uns und bildet uns und formt uns für die Ewigkeit. Und Gottes Werk ist auf Vollendung angelegt. Weißt du, was habe ich davon, wenn ich 100 Jahre alt werde? Ich war da in einer Gemeinde mal, da kam ein Prophet zu mir mal und hat gesagt, und der Herr zeigt mir, du wirst noch 120 Jahre alt. Habe ich daher hinterher gesagt, Bruder, ich bin gar nicht sicher, ob ich so alt werden will. 120, wenn ich so manche Leute schon mit 90 sehe, wie die wackeln und zittern und einen Stock nicht mal mehr halten wollen, will ich 120 werden? Eigenes Leben ist nur Prüfstation, ist so Prüftest. Hältst du durch, bestehst du die Prüfungen dieses Lebens und das ist so wie Grundschule, wie Ausbildung. Und dann geht's ins Leben weiter, in das ewige Leben weiter. Und wir müssen alle den Weg des Todes gehen, in aller Liebe. Das wird kaum mehr gesagt, weil wir so Wohlstandsevangelium haben, ja, glaube an den Herrn Jesus und es wird alles gut. Nein, wenn du an Jesus glaubst, geht's zuerst mal in die Tiefe runter. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Aber du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich, ich halte durch. Gottes Werke entstehen anders, als du denkst. Sie sind aus dem Geist geboren, entstehen durchs Gebet, durch das Wort Gottes, durch die Verkündigung. Und das, was Gott geschaffen hat, das bleibt geschaffen. Er ist der Autor des Lebens und er kann nicht umgeworfen werden. Deshalb, Gott will dir viel Gutes tun. Ich will etwas sagen, das dich vielleicht schockiert jetzt. Gott ist schuld, dass es dich gibt. Gott ist schuld. Ich schiebe Gott die Schuld. Weißt du, vielleicht hast du auch Tage und Stunden in deinem Leben, wo du sagst, verflucht ist dieser Tag. In der Bibel haben wir Jeremia oder wir haben andere Menschen in der Bibel, auch fromme Menschen, sehr fromme, und die sich verwünscht haben, warum bin ich geboren? Wäre ich bloß nicht geboren, mir wäre so viel erspart oder wäre ich als Baby gestorben? Ach, da hätte ich den ganzen Zirkus nicht mitgemacht. Gott ist schuld, dass es dich heute noch gibt, immer noch gibt, dass du existierst. Du verdankst deine Existenz ihm. Du hast mich gemacht im Mutterleib. Du bist schuld, dass du Mann oder Frau bist. Oder vielleicht weißt nicht, was du bist. Naja, das gibt es auch. Ich war mein erster Seelsorgefall in Stuttgart. Ich habe gar nicht gewusst, dass sowas gibt. Aber es gibt's. Weißt, 1. Mose 16 bis 17, da haben wir eine Geschichte von Ismael. Ich werde jetzt ganz anders predigen als nicht Isaac und Israel. Nein, Ismael werde ich heute noch ganz schnell noch vorknüpfen, ein paar Minuten. Gott hat auf Ismael gehört. Gott hat Ismael gewollt. Ismael war der erstgeborene Sohn Abrahams, 1. Mose 16 bis 17 und so weiter. Weißt du, jetzt vielleicht ist dein Leben genauso wie das Leben von der Hagar und dem Ismael. Nicht nur Sarah, Hagar. Ich nehme jetzt die Hagar. Das war die erste Frau von Abraham, mit dem er ein Kind zeugte. Und wisse, Gott achtet auf dich. Lies 1. Mose 16. Ich will da nicht groß Predigt drauf machen, aber nur darauf hinweisen. Gott hat dich nicht vergessen, auch wenn der Abraham dich rausgeschmissen hat, weil die Sarah so böse ist und sagt, der Junge muss weg. Zuerst ist es ja ihre Magd gewesen. Und sie sagt, ja, nimm jetzt Abraham und zeug mit ihr ein Kind, vielleicht will Gott das so machen. Sie ist ja schuld, dass der Ismael entstanden ist. Der Ismael kann nichts dafür. Du kannst nichts dafür, dass dein Schicksal so und so abläuft und sich entwickelt. Vergiss das alles. Vergiss die ganze fromme Religion, schalt es ab. Du kannst für vieles nicht in deinem Leben. Und Gott ist schuld, dass du da bist. Und dass der Teufel dich nicht mag. Und dass man dich rauswirft. Gott lässt dich nicht fallen. Bruder, Schwester, Gott ließ den Ismael und die Hagar, egal was die waren, egal wie die Juden das sehen und egal wie die frommen Christen das heute sehen und die Zionisten das alles sehen, Gott hat Ismael gewollt, Gott hat Ismael respektiert, Gott hat für Ismael gesorgt und Ismael konnte sich auf Gott verlassen, Ismael hat den Segen Gottes bekommen. Selbst wenn Menschen dich verstoßen, Gott verstößt dich nicht. Amen. Gott verstößt dich nicht. Wenn Menschen dich wegjagen wie ein Hund und der Engel des Herrn kam, Hagar in der Wüste, lesen wir da weiter zur Hilfe, kündigte ihr ausdrücklich die Geburt ihres Sohnes an, sogar den Namen, und du sollst ihn Ismael nennen, wie bei Jesus. Du sollst ihn Ismael nennen. Also, das ist, gab hier große Verheißungen. Das alles hat der Gott, der liebe Gott gemacht. 1. Mose 16, 9 bis 11 kannst nachlesen, wenn du es mir nicht glaubst. Höre, was der Engel sagt. Lass dich nicht davon jagen. Lass dich nicht entmündigen. Lass dich nicht fertig machen. Das ist, was der Heilige Geist dir sagt. Das ist die Botschaft, die ich dir rüberbringen möchte. Lass dich nicht davon jagen. Du bist missbraucht worden, aber lass dich nicht wie den letzten Dreck behandeln. Du bist nicht der letzte Dreck. Gott gibt der Hagar und ihrem Sohn ein Existenzrecht. Wenn ich da lese, Vers 9 bis 11, 1. Mose 16, geh zurück zu deiner Herrin und ertrage ihre harte Behandlung. Und genau das ist, was Gott sagt. Geh zurück in das Leben, in die Welt, in den Alltag und ertrage die harte Behandlung. Stör dich nicht, stehe durch, beiß dich durch. Deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Nicht Isaac, sondern Hagar, deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären und du wirst ihn Ismael nennen. Gott hat gehört, so heißt er Ismael. Denn Gott hat auf dich in deinem Leid gehört und Gott hat dich, Bruder, Schwester, in deinem Elend, in deinem Leib gehört und gesehen. Auch wenn dich niemand sieht. Gottes Überwachungskameras schauen, beobachten dich sehr präzise. Als Ismael 13 Jahre alt war, wurde Abraham zum Zeichen des Bundes mit Gott beschnitten. Da hat es noch Isaak gar nicht gegeben. Hör mir zu. Beschneidung geschah noch bevor Isaak geboren wurde, 1. Mose 17. Am gleichen Tag beschnitt Abraham auch seinen Sohn Ismael. Ismael gehörte, ob er wollte oder nicht, gehörte zu dem Bund Gottes. Du gehörst zum Vertrag Gottes, zum Willen Gottes, zum Plan Gottes. Bist in diesem ganzen Bundesgeschehen mit integriert, auch wenn die Sarah und der Isaak dich nicht mögen, auch wenn dich die Juden nicht mögen und die Katholiken dich nicht mögen und die Protestanten dich nicht mögen und die Moslems dich nicht mögen. Du gehörst zum Bund Gottes. Ismael hat mit Abraham das Zeichen des Bundes gehabt und von der Beschneidung gab Abraham auch und Gott gab ausdrücklich auch Verheißung, Vers 20 bis 22, 1. Mose. Auch was Ismael angeht, erhöre ich dich. Ja, ich segne ihn und lasse ihn fruchtbar sein und zahlreich werden. 12 Fürsten wird er zeugen und ich mache ihn zu einem großen Volk. Das war der liebe Gott. Weißt du, einige und weißt du, auch so liebe Schwestern wie Sarah. Ich liebe Sarah. Sarah ist gut. Und Sarah hat auch ihre Existenzberechtigung. Ich lasse alle leben. Ich bin so gut, dass ich alle leben lassen kann. Auch die Sarah. Aber die Sarah war nicht gerecht. Sie war eifersüchtig. Und der Eifersucht des Menschen tut nichts Gutes. Und so weiter. Der Teufel kann es nicht lassen. Weißt du, der Teufel kann es nicht lassen. Der muss weg. Der muss weg. Der muss aus dem Auge. Ich will die nichts mehr sehen. Und die Hagar, dieses Weib da. Die Hure. Und was weiß ich, ich kann mir die Sarah schon vorstellen, wie die da geschimpft hat. Und da gab Gott Abraham und so weiter eine Verheißung im Blick auf Ismael, sei wegen deiner Sklavin und deines Sohnes nicht verdrossen. Du solltest nicht verdrossen sein, wenn Menschen so böse sind und so gehässig sind. Auch Fromme. Am schlimmsten sind die Frommen. Also ich möchte lieber mit dem Teufel zusammen sein und der Teufel wird mir nicht so viel Böses tun, wie manche Fromme mir manchmal Böses antun. Denn, weißt du, von wem ist Jesus gekreuzigt worden? Von Heiden, von Fromme, von Heilige, angeblich, mit Gänsefüßchen, von Pharisäern, kreuzige ihn. Weißt du, du kannst mit Atheisten besser zusammenleben, du kommst an einem Löwen leichter vorbei, steht in der Bibel einmal, als bei einem Scheinheiligen. Deshalb hüte dich vor den Scheinheiligen. Gott will dir Gutes tun, deshalb führt er dich manchmal von den Scheinheiligen weg. Von den Selbstgerechten, von den Pharisäern. Gott sortiert Spreu und Weizen. Spreu und Weizen ist nicht da, was so sich angibt. Wir. An unserem Wesen soll die Welt genesen. Nein. Das, was nichts ist in der Welt, das hat sich Gott erwählt. So, sei wegen deiner Sklaven und deines Sohnes nicht verdrossen. Auch den Sohn der Sklaven will ich einem großen Volk machen und will auch seine Nachkommen segnen. Und du kannst sehen, zweimal redet der Engel in ganz massiver Art und Weise über die Hagar und bringt die Botschaft, Gott will dir Gutes tun. Und genau das, was Gott zu der Hagar und zum Ismael sagt, sagt er dir auch heute Abend. ich will dir Gutes tun. Und nochmals, ich will dir Gutes tun. Und Gott sagte zu Hagar nochmals, 1. Mose 21, 14 bis 19, fürchte dich nicht, Hagar. Gott hat deinen Sohn dort schreien gehört, wo er liegt. Steh auf, nimm deinen Sohn und halte ihn fest an deiner Hand. Denn zu einem großen Volk will ich ihn machen. Und dann zeigte der Engel des Herrn Hagar und Ismael einen Brunnen, dass sie vor dem Verdursten rettete. Weißt du, Gott ist es, wo er eingegriffen hat. Wenn Menschen dich verlassen, in dem Moment, wo Menschen dich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, greift Gott ein. Ob du es verstehst oder nicht, wenn es nicht verstehst, lass es bleiben. Wenn die Menschen dich fallen lassen, wenn die Bank dich fallen lässt, wenn dein Arbeitgeber dich fallen lässt, wenn die Ämter dich fallen lassen, wenn dich die Pastoren und die Geistlichen und die Heiligen und die Scheinheiligen, wenn die dich alle fallen lassen, Gott lässt dich nicht fallen. Ich weiß nicht, warum ich das predigen muss heute, aber vielleicht braucht es irgendjemand. Und dann lese ich weiter hier. Gott war mit dem Knaben, er wuchs heran und er ließ sich in der Wüste nieder und wurde ein Bogenschütze. Er ließ sich in der Wüste Paran nieder und seine Mutter gab ihm eine Frau aus Ägypten und so weiter. Das ist alles, was da passierte. 12 Söhne Ismaels sind dann geboren worden und er bewohnte ein bestimmtes Gebiet, das hier nach 1. Mose 25, 12 bis 18 von Hewila bis Schur. Weißt du, was das Gebiet ist? Saudi-Arabien heute. Das ist das Gebiet, das Ismael von Gott zugeteilt bekam, das bewohnt wurde. Saudi-Arabien. Und nicht nur das, die Araber. Und man weiß, man sagt es, dass die Araber nachkommen. Früher hieß es ja in etwas älteren Schriften, dass vom Ismael die ganzen arabischen Stämme kommen. Was die Israeliten gar nicht wahrhaben wollen, die kommen vom Ismael. Die ganzen arabischen, ja, das sind böse. Nein, Gott ist mit ihnen. Gott ist mit ihnen. Sie haben eine Existenzberechtigung. Und Mohammed beruft sich sogar selbst auf die Sippe Quarisch, aus einer Sippe von Ismail. Und ist da stolz auf Ismail. Weißt du, lass mal, ich lasse es stehen. Und das Schöne dabei ist, bei der Beerdigung von Abraham steht Ismail und Isaac beide zusammen. Bei der Beerdigung. Weißt du, die Frauen sind manchmal ganz böse. Gott segne sie. Gott hab sie lieb. Und die Sarah, nachdem die Sarah tot war und so weiter, da stehen doch die beiden Söhne Ismael und Isaac am Grab vom Vater. Und sind anwesend. 1. Mose 25, Vers 9, kannst nachlesen. Die beiden Brüder, Gott bringt sie zusammen, auch wenn es nicht die gleichen Mütter sind. Gottes Segen ist es, was uns den Unterschied macht. Gott will Gutes tun. Auch wenn man nicht verdient hat. Auch wenn die anderen einem nicht gönnen. Und wir haben so viele Menschen, die uns alles Gute missgönnen. Warum muss der das größte Auto fahren? Warum muss er die größte Wohnung haben? Warum muss er das größte Haus haben? Warum muss er, ach was weiß ich alles. Warum? Die gönnen dir nichts. Der Teufel gönnt dir nicht, dass es dir gut geht. Das ist das Problem. Dass du gesund bist. Aber Gott ist für dich zuständig. Nicht die Menschen, Gott. Gott ist für dich zuständig, dass du die Ausbildung, die Erziehung hast und so weiter. Gott bleibe Gott, auch wenn er dich in die Wüste führt, auch wenn du durch die Wüste musst. Und selbst wenn du die Wüste wie jetzt Saudi-Arabien bewohnen musst, Gott sorgt, dass du deinen Fuß in Öl tauchst. Gott sagt, ich lasse dich nicht fallen. Das gilt nicht nur für ein paar Fromme, sondern es gilt für alle Menschen. Ich lasse dich nicht fallen. Lass es dir gehen. Ich lasse dich nicht fallen. Das gilt für dich. Gott sorgt für dich, für dein Überleben. So wie wir für Hagar und Sarah und Ismael gesorgt hat. Jesus ist uns gemacht zur Heiligung, zur Gerechtigkeit und zur Weisheit und so weiter. Da ist alles da. Alles, was in deinem Leben passiert, fällt in die Zuständigkeit Gottes. Ob du das erklären kannst oder nicht, ob du das verstehst oder nicht. Auch manchmal die schwierigen Wege, diese warum jagt er mich davon? Der Vater. Zuerst wollten sie mich und dann der Murat hat seine Pflicht getan, jetzt kann er gehen. Gott übernimmt die Schuldfrage, auch für uns. Er wird unser Schuldner. Er sagt, kann ich nicht. Und ich werde für dich sorgen, Ismael und liebe Hagar. Ich bin schuld. Und jetzt möchte ich dir auch das Negative, das du erlebst, ich weiß nicht, ich gehe jetzt in falsche Richtung, eigentlich habe ich das nicht so vorgehabt zu predigen, aber ich predige das und bringe diese Gedanken rüber. Weißt du, Gott sorgt für dich, dass alles recht wird in deinem Leben. Alles wieder gut wird in deinem Leben. Er sagt, ich bin schuld, wenn man dich angreift. Wenn aus dir nichts geworden ist. Als ich so drüber nachdachte und meditiert darüber und sagte, Gott, was können Menschen dafür, dass sie niemand mag? Dass wir so viele Umwege gehen müssen, so viele Schwierigkeiten haben, dass wir so viele Fehler machen, dass wir immer wieder ins Fettnäpfchen hineinlangen, dass wir so geängstigt werden, dass wir bedroht werden. Das ist alles wegen Gott. Gott hat es zugelassen, der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Und der Name des Herrn, sagt der Hiob, sei gepriesen. Er sagt, ich bin an allem schuld, ich nehme die Schuld auf mich. Der Herr nimmt die Schuld auf sich und sagt, wegen mir. Und Jesus stirbt und übernimmt die Verantwortung, die Schuld, wo du Gott jetzt gibst, nimmt auch für dich. Und Gott übernimmt die letzte Verantwortung über dein Leben. Er sagt, Kind, es wird alles gut werden, es wird alles recht werden. Du liebst mich und es wird alles zum Besten werden. Und auch Ismael soll ein großes Volk haben und die werden auch 12 Stämme sein wie Isaac. Und da wird keiner benachteiligt, da wird keiner bevorzugt, die werden alle gleich behandelt. Übergib Gott die Verantwortung in deinem Leben. Übergib Gott die Verantwortung für deine Gesundheit. Was kannst du dafür, dass du krank bist? Dass du schwach bist? Dass du keine gute Kindheit gehabt hast? Dass du nicht die richtige Ernährung hattest und so weiter? Und jetzt sich dein Körper sich nicht so entwickelt hat, wie sich entwickeln konnte? Bei uns vielleicht nicht so, aber denk an die dritte Welt. Was kannst du dafür, dass du in einem Slum geboren bist? Was kannst du dafür, dass du in einer Leprastation geboren worden bist? Was kannst du dafür? Kannst du was dafür? Hast du das ausgesucht? Ich hätte es mir nicht ausgesucht. Mich bewegen manchmal tiefe Fragen, wenn ich so mit diesen Leuten zusammen bin, im Slums oder in Leprastationen. Und die Kinder, für mich war es so ergreifend, die kleinen Kinder, die sind geboren in der Leprastation, die wissen gar nichts anderes, dass es noch was anderes auf dieser Welt gibt. Dass es noch ein anderes Leben gibt. Und die sind glücklich, spielen da mit den kranken Leuten, sind aufgewachsen. Was kannst du dafür? Übergib Gott deine Sorgen und sag, Herr, du hast gemacht, du hast zugelassen. Übergib Gott die Fragen, die du hast, die du nicht verstehst, nicht begreifst. Du und der Vater, ihr sollt eins sein, so wie Jesus eins war. Einfach stimm mit Gott überein. Gott will dir viel Gutes tun. Weißt du, bleib in der Verbindung mit Gott. Lass dich nicht abbrechen, auch wenn du manche Sachen nicht verstehen und nicht erklären kannst. Lass keine Spannungen zwischen dir und Gott kommen. Er ist Gott und du bist Mensch. Und wir müssen jetzt miteinander das Bindeglied finden und einfach Gott zuständig sein lassen für Dinge, die ich nicht kann, wo ich keinen Zugriff habe. Du hast zugelassen. Weißt du, du musst Gott überlassen, dass er dein Vormund ist. Weißt du, was das heißt? Gott, mein Vormund. Er denkt für mich. Er verantwortet für mich. Er hat die Vollmacht. Weißt du, ich habe jetzt auch bei meiner Frau und mir, wir haben das gemacht, weil das musste ich auch machen, damit ich nicht da für alles da nach Unterschriften nachlaufen muss. Wir haben einander Vollmachten gegeben. Und wie geht es weiter? Und so weiter, dass ich mitentscheiden kann. Und dass nicht der Arzt oder die anderen entscheiden, sondern der Partner entscheidet es. Und auch, ob ich jetzt meine Organe spende oder nicht spende und was mit meinen Organen macht, habe ich auch jemand abgegeben. Dass diese Verantwortung, weißt du, gib deine Verantwortung über dein Leben, über dein Inneres, über dein Äußeres, über dein Vermögen, übergib irgendeinem Partner. Und Gott will dein Partner sein. Übergib es. Und du wirst sehen, der wird dich nicht missbrauchen. Menschen missbrauchen dich. Menschen würden dich ausnützen. Menschen würden dich in die Falle tappen lassen. Aber Gott wird es nicht. Er wird das Richtige im richtigen Augenblick tun. Und ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Gott wird sogar sorgen, dass du an der richtigen Stelle beerdigt wirst. Ja, an der richtigen Stelle. Dich kann nichts treffen, was Gott nicht zugelassen hat, was er nicht verantworten kann, was er nicht gut heißt, was er nicht willkommen heißt, was er nicht erlaubt. Nur das wird in deinem Leben passieren, wozu Gott sein Amen und seinen Segen gibt. So, Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich gezogen mit lauter Güte. Ich habe dich je und je geliebt. Gott hat dich je und je geliebt und er liebt es immer noch. Gott hat nicht aufgehört, sich für dich zu sorgen, sich den Kopf zu zerbrechen, für dich zu planen, für dich zu denken. Ohne der Zustimmung Gottes wird nichts passieren. Stell mal vor, kämmst du dich morgens? Wahrscheinlich kämmen wir uns alle morgens. Aber ich habe ein Problem, wenn ich so einen Kamm habe und dann finde ich so viele Haare in meinem Kamm oder der Bürste. Ist das nicht bei euch auch so? Auch möglich. So. Und dann denke ich, lieber Gott, guck mal, sogar alle Haare auf meinem Haupt hast du gezählt, auch die, die ausfallen und ausgefallen sind. Du hast alle Haare auf meinem Haupt gezählt. Gott weiß alles, sogar die Haare auf deinem Kopf. Weißt du, ohne Gottes Zustimmung läuft nichts. Und deshalb, wenn du weißt, er ist mein Vater, aber lieber Vater, du willst das Beste für mich. Dein ganzes Leben funktioniert plötzlich so ganz anders, wenn du weißt, mein Leben ist in guten Händen. Ich kann Gott vertrauen. Menschen kann ich nicht vertrauen, aber Gott kann ich vertrauen. Weiß Gott, zwingt niemand was auf, nötigt niemand zu nichts. Er möchte ein guter Vater sein. Er macht es auch. Er sagt, ist es recht so? Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und gibt das Beste wieder, macht keine Vorwürfe, klagt nicht an, zählt nicht die Sünden auf, zählt nicht, wo er das Geld alles verplempert hat mit und so weiter und wie viel Geld er jetzt noch dem Vater schuldet. Du bist Gott nicht schuldig. Du bist Gott nur Dank schuldig und Anerkennung und Ehre. Ich möchte nur Tagelöhner bei dir sein, hat der Junge gesagt. Er wollte gar nicht groß und was Wichtiges sein. Nur Tagelöhner. Ich möchte nur bei dir mitarbeiten, Vater. Nein, du bist mein Sohn und du bleibst mein Sohn. Ich kann dich nicht anders behandeln. Ich behandle dich nicht wie ein Tagelöhner, sondern ich behandle dich wie ein Sohn. Und du bist mein Sohn. Gott verbirgt sich für dich. Und es ist gut, wenn er sich für dich verbirgt, seine Hand für dich hergibt und so weiter und für dich arbeitet und für dich denkt und plant. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringt, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Bleib in Christus. Das gute Leben wartet auf dich. Du wirst produktiv werden, du wirst schöpferisch werden, du wirst kreativ werden, du wirst so viel Fantasie und so viele Ideen und so viele Träume und so viele Möglichkeiten haben und so viel Energie haben und so viel Freude und Begeisterung haben. Bleib in mir. Verstehst du, da blühst du so richtig auf. Warum manche Menschen nicht aufblühen, ist, weil sie sich vom Stamm, von der Wurzel sich entfernt haben, von Jesus Christus. Bleib in mir. Ich bin der Weinstock und ihr die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Bleibt abhängig von Gott. Und das ist, warum wir in der Gemeinde sind, warum wir Freitag, Samstag und Sonntag Gottesdienste haben. Wir möchten Menschen motivieren, bleib in Gott. Und je mehr du in Gott bleibst, desto mehr entfaltest du dich. Ein Leben mit Gott ist ein Leben vom Vorteil, ein Leben von Sicherheit, von Halt und Haltung. Je mehr ich in Gott verwurzelt bin, desto sicherer trete ich auf. Selbstsicher, das hat nichts mit Sünde zu tun und was weiß ich, Welt oder falsche Einstellung. Nein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich stehe nicht allein hier. Der Himmel steht da. Und die ganzen himmlischen Heerscharen stehen da. David kann in seinem Psalm sagen, der Herr ist mein Hirte. In Jeremia in Kapitel 17, Vers 7 sagt, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Du bist gesegnet. Weißt du, David ist durch Kämpfe stark geworden, hat sich immer auf den Herrn verlassen. Gesegnet ist der, der sich von Gott abhängig macht. Und ich möchte dich einladen, mach dich nicht um Gottes Willen, mach dich nicht von Menschen abhängig. Von Banken, von Männern und Frauen, von deinem Umfeld, von deinen Nachbarn oder was weiß ich. Und nicht mal von deiner Familie. Mach dich von Gott abhängig. Mach dich von Gott abhängig. Weißt du, abhängig von seiner Zustimmung. Nicht, was denkst du, was denkst du, was denkst du, was denkst du? Gott, was denkst du? Und er wird es schon sagen, was er denkt. Mach dich vom Schutz Gottes abhängig. Du kannst noch so sicher losfahren. Und so weiter. Und für viele ist also keine Erklärung. Heute, der David Wilkerson ist ja tödlich verunglückt in Texas. Der hat das Kreuz und die Messehelden hier das Buch geschrieben, hat den Film und so weiter. Und das war wirklich ein Segen. Und ist tödlich verunglückt und seine Frau liegt auf der Intensivstation immer noch. Und habe ich heute einen Brief bekommen, von sogar auch der Sohn hat mir geschrieben. Ich stehe schon lange mit David Filkes in Kontakt, habe ihn ein paar Mal in Deutschland gehabt. 2000 habe ich das letzte Mal ihn eingeladen für eine Konferenz gehabt und war da auf dem Weg nach Russland. Und da schrieb mir eine Frau, warum musste David Wilkerson verunglücken? Weißt du warum? Weiß ich warum? Wissen wir warum? Weiß die da warum? Wei, nur dieses da. Weißt du, Gottes Wege sind unausforschlich, unverständlich. Warum? Ob der Freimaurer im Spiel war, weiß ich. Nein, der Teufel war im Spiel und seine Zeit war abgelaufen. 79 Jahre war der Mann alt. Und hat immer noch gepredigt und Gott gedient. Aber Gott sagt jetzt, genug, David, kommst nach Hause. Und weißt, aber wir verstehen den Tod nicht. Ob jetzt Unfall ist oder im Bett sterben müssen wir alle. Die meisten Leute sterben im Bett. Wir müssen sterben. Und die Bibel sagt, dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Dann aber das Gericht. Dann muss man vor Gott treten und Gott dienen und Rechenschaft ablegen und verantworten, was das Leben war und nicht war. Und deshalb, weißt du, er ist nach Hause gegangen, zu seinem Vater, dem, der mir so treu gedient hat, all die vielen Jahre, ist nach Hause gegangen. Und wir werden auch alle nach Hause gehen. Und wir werden bei ihm sehr gut haben. Denn dieser Bau hier, diese Hütte zerfällt, so oder so, die muss zerfallen, bleibt nichts anderes übrig. Mich bewegt es immer wieder und ich denke immer, wenn so Menschen, so Diener Gottes heimgehen, die Heiligen heimgehen, die für Gott gearbeitet haben, was dann? Natürlich, jetzt sind wir vielleicht gefordert. Die Sache Gottes geht weiter. Hört mit ihm nicht da auf. Und schön war, wie sein Sohn Gary geschrieben hat und sagt, unser Daddy, der hat für Gott sein Leben geopfert. Hat manchmal die Familie vernachlässigt. Gott war ihm viel zu wichtig in manchen Sachen. Und hat Risikos auf sich genommen, ganz besonders in den Anfangszeiten. Er hat getan, was er konnte. Und dann als Schluss findet sein Sohn die Worte, er hat diente dem Herrn zu seiner Zeit. Du und ich, wir dienen Gott zu unserer Zeit. Du und ich, wir dienen Gott zu unserer Zeit. Und damit er schließt, so wie David, er diente Gott zu seiner Zeit. Und wenn wir Gott dienen zu unserer Zeit, und wir sollten die Zeit auskaufen, ich möchte euch Mut machen, auch wenn Geschwister morgen rausgehen, wir möchten zu unserer Zeit dienen. Und ich merke, Leute, die Türen schließen sich mehr und mehr. Ihr glaubt es nicht. Weißt du, ich war schockiert. In Paris war ich mit einer Gruppe Juden für Jesus, war ich unterwegs und man hat dort nicht erlaubt, Traktate auf der Straße verteilen. Du brauchst doch auf der Straße Traktate zu verteilen, nur zu verteilen, Zettelchen, brauchst du Sondergenehmigung. Und wo wir jetzt hier diese Freimission machen, merke, wie viel Papier kriege ich. Habe ich extra einen ganzen Aktenordner nur für Genehmigungen. Und es wird immer schwieriger. Da braucht man Versicherung, da braucht man das und da braucht man das und da braucht man dieses. Weißt du, es wird immer schwieriger, Gott zu dienen. Diese Freiheit ist nicht mehr so da, wie es sein sollte oder wie es mal war. Du kannst nicht mehr predigen, wie der Schnabel dir gewachsen ist. Kannst du sagen, aber das ist nicht mehr so, diese Freiheit. Die Freiheit wird immer eingeengt. Und sei froh, dass du noch rausgehen kannst. Dann vielleicht bald wird es sein, dass du nicht mehr rausgehen kannst. Da sind wir plötzlich Moslems oder Buddhisten oder gar nichts. Schlimmer ist, wenn wir nachher gar nichts mehr sind. Aber wir sind Zeugen Jesu und wir dienen in unserer Zeit. Also Gott ist gut und Gott gibt uns die Freiheit. Und so gut wie du heute noch hast, so gut wirst du morgen und übermorgen nicht mehr haben. Das goldene Zeitalter ist vorbei. Und ich weiß nicht, und ich möchte sagen, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich weiß nur eines, unsere Zukunft liegt in der Hand Gottes. Und vielleicht, weißt du, dieser 11. September, vielleicht gibt es bald auch wieder so einen 11. September und nicht in Manhattan, sondern hier vielleicht in Berlin. Was ist dann? Vielleicht stehen wir vor dem Dritten Weltkrieg und wir merken es nicht oder wir haben es noch nicht gescheckt. Da werden schon die Schwerter gewetzt. So, wir haben jetzt noch die Freiheit und die Möglichkeit, Gott zu dienen und bald ist es zu spät. Also er diente Gott zu seiner Zeit. Diene Gott zu deiner Zeit. Gebrauche das, was Gott gegeben hat, zu deiner Zeit. Nütze die Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat, zu deiner Zeit. Nicht nachher, wenn du im Bett bist und nichts mehr kannst. Tu es, solange du kannst. Es gibt ein schönes Lied für Evangelisationen oder bei Evangelisationen haben wir gesungen, auf, denn die Nacht wird kommen, auf, zum Heiligen Krieg und Hauf und so weiter, auf zum letzten Gang, auf. Und ich möchte euch einfach mobil machen und einfach sagen, Leute, nehmt ein paar Traktate, wenn du nach Hause gehst, lass dir mal ein paar liegen irgendwo. Das sind Samenkörner. Weißt du, auch wenn niemand, wenn ich sag, es wird gesät in Schwachheit, es steht auf in Kraft. Es wird gesät in Schwachheit und es steht auf in Kraft. Lass einfach liegen. Wir haben so viele Leute, die zum Glauben gekommen sind durch liegen gebliebene Traktate. In der Telefonzelle oder irgendwo. Du bist irgendwo zu Besuch und lass es einfach ein bisschen so. Irgendjemand wird es finden. Und Gott weiß, wer es finden soll. Denn Gott meint es gut mit den Menschen. Und weißt du, wir beten. Und wir haben diese Tage gehabt, auch von der Schwester, wo sie gesagt hat, ja, Herr, schicke Arbeit in deinen Weinberg. 38 Jahre hat die Frau gebetet, schick Arbeit in den Weinberg, um ihren Vater zum Herrn zu führen. Und da ist niemand gewesen, bis sie selber gegangen ist. Weißt du, so fleißig sind nicht die Arbeiter im Weinberg. Die warten bis zur letzten Minute. Die wollen kurz vor 5 Minuten vor Schluss kommen sie erst. Und dann steigen sie erst ein ins Werk. Weißt du, und wollen auch natürlich den gleichen Lohn haben, wie die, die den ganzen Tag geschuftet haben. Aber Gott meint es gut. Gott meint es gut mit dir. Kauf aus die Zeit, sammle Schätze für die Ewigkeit. Etwas, was bleibt. Und die Frage ist, wenn du mal von dieser Erde gehst, was bleibt von deinem Leben übrig? Was bleibt von deinem Leben übrig? Gott will dein Leben reich machen. Und zwar reich an Segnungen. Zuerst einmal muss es gut werden in dir. Da muss alles wieder hergestellt werden. Das, was der Teufel dir gestohlen hat, das muss wieder zurückgebracht werden. Das, was der Feind zerstört hat, muss wieder aufgebaut werden. Das, was in deinem Leben verletzt und verwundet wurde, das muss geheilt werden. Der liebe Gott hat noch so viel Arbeit an dir. Manche denken, ich möchte Evangelist werden. Weißt du, verletzt, verwundet, kannst du Gott nicht dienen. Verstehst? Du kannst Gott nur dienen, wenn du gesund bist. Und ich meine geistlich gesund. Körperlich ist das eine andere Sache. Aber geistlich musst du gesund sein. Geistlich musst du fit sein. Geistlich musst du auf dem Höhepunkt sein und brennen im Herrn. Dann kannst du andere anstecken. Wenn du nicht brennst, wirst du andere auch nicht anstecken. Wir müssen das Feuer haben. Den Geist, die Kraft und die Herrlichkeit. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns berufen hast für ein gutes Leben, für ein erfülltes Leben, für ein gesegnetes Leben, für ein Leben der Fülle und der Gnade und der Barmherzigkeit und der Güte. Herr, du hast uns berufen, Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Und wir wollen einfach dich bekennen vor den Menschen, dann wirst du auch uns bekennen vor dem himmlischen Vater. Und was für eine Gnade ist es, wenn du uns bekennst bei den Engeln des Himmels und bei deinem himmlischen Vater. Oh Gott, dann sind wir berühmt in deinem Reich. Und wir möchten nicht berühmt in dieser Welt sein, aber wir möchten berühmt sein in deinem Reich, im Reich unseres Vaters, vor dem Thron unseres Vaters. Da möchten wir berühmt sein, lieber Heiland. Und deshalb, wir möchten unser Teil tun und einfach dich loben, preisen und danken. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.